Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 11. März 2012. Es ist der dritte Gottesdienst in der Reihe Sex und Gott. Das Thema Vertrauen oder Liebe ist riskant, auch für Gott. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Als Musikstudent war ich etliche Jahre im Sommer immer auf einer Musikfreizeit. Wir waren so ein vierblättriges Kleeblatt. Ich war eigentlich der Jüngste, die anderen waren ein paar Jahre älter. Wir waren da immer auf dieser Musikfreizeit. Es war in Österreich, in Vorau. Es war eine schöne Klosteranlage, so richtig wie im Bilderbuch, ein Riesending. Da haben wir Musikwerke einstudiert und dann eben ein, zwei Konzerte gegeben, die dann zur Aufführung gebracht. Wie gesagt, eine sehr schöne Klosteranlage mit allem, was dazugehört. Und dort gab es auch eine Klosterschenke. Der Wirt, dem diese Klosterschenke gehört hat, hat uns auch bewirtet. Da gab es einen großen Gastraum, da haben wir Frühstück gekriegt, Mittagessen, Abendessen. Und dazwischen sind wir halt in der freien Zeit, wir vier, immer in der Klosterschenke gesessen. Es war schönes Wetter, fast blauer Himmel. Man konnte richtig die Zeit genießen unter Kastanienbäumen. Da gab es eine Bedienung und irgendwie habe ich die Bedienung gut gefunden und die Bedienung hat mich gut gefunden und wir haben uns da etwas angenähert. Das einzige Problem war, ich war ja da in dieser Clique zu viert. Ja, wir waren vier und wenn entweder sind wir zu viert gekommen von draußen oder wir waren zu viert beim Essen oder wir sind zu viert in diesem Lokal gesessen, aber wir waren meistens zu viert. Und wenn ich mal zufällig allein gelaufen bin, dann waren die Bedienungen beieinander gesessen. Ja, da war der Wirt und dann waren seine Tochter und seine Frau und dann waren so zwei, drei Bedienungen. Und die Schwierigkeit ist ja, wie kommst du jetzt von A nach B? Also, wie kann ich mit dieser Frau etwas ausmachen, ohne dass es mich zu viel Blöße kostet? Und wie kriege ich das an meinen Kollegen vorbei, so dass wir an einem Abend uns aus dem Staub machen können und es irgendwie funktioniert. Irgendwann habe ich dann den Mut gehabt und habe irgendwie es fertiggebracht, mit ihr einen Termin auszumachen. Wir waren dann abends fort. Es war eine schöne Sache. Wir haben uns richtig verliebt und wir haben uns gesagt, also wir bleiben beieinander. Bin heimgefahren. Hab das meinen Eltern gesagt, die waren wirklich aus dem Häuschen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir schreiben uns. Sie haben gesagt, wie soll das gehen? Die ist in Österreich, du bist da, du gehst gerade zur Bundeswehr hast mit deinem Musikstudium da begonnen. Das ist ja völlig kopflos. Nein, das geht irgendwie, also gut. Ich habe gesagt, wir schreiben uns und es wird gut. Ich habe geschrieben, einmal geschrieben, zweimal geschrieben, kam keine Antwort. Nichts kam. Dann kam eine Mitleidstour von meiner Mutter. Ja, das ist ja dann noch die Krönung von Ganzen. Wenn dann die Mutter plötzlich den Liebeskummer vom Sohn irgendwie, ach, unglaublich. Ist mir heute noch zu viel. Okay. Auf alle Fälle, da kam nichts. Nach einem Jahr kriege ich einen Brief und in diesem Brief kam heraus, dass der Onkel dieses Mädchens die Post weggenommen hat. Also eine furchtbare Sache. Also dort, wo du Liebe riskierst, Vertrauen riskierst, da kannst du dich blamieren auf der ganzen Ebene. Also es ist echt eine heiße Geschichte und so erleben wir es an vielen Orten und Situationen, wie riskant die Liebe ist. Liebe ist ein Risiko. Wir müssen damit rechnen, werden zurückgewiesen, kriegen vielleicht einen Korb, es fehlt die Gegenliebe. Und dann ist es ja so, wenn es zur Liebe gekommen ist, dann kann es trotzdem, können Situationen passieren, dass die Liebe zerbricht, dass, weil einer sich anders orientiert, ein zerbrochenes Herz hinterbleibt. Liebe ist riskant, auch für Gott. Wir haben in den letzten Sonntagen ganz am Beginn der Bibel angefangen und haben uns überlegt, wie Gott die Schöpfung konzipiert hat. Und immer wieder sind wir darauf gekommen, Gott hat vieles gemacht, aber besonders verliebt war Gott in die Menschen. Für die waren für ihn die Krönung der ganzen Schöpfung. Die hat er ganz besonders gemacht. Es heißt einmal, wenig niedriger als Gott. Die hat er mit ganz besonderen Privilegien ausgestattet. Und dann haben wir auch gehört, gerade am letzten Sonntag, die Geschichte ist ordentlich daneben gegangen. Der Mensch hat sich nicht so verhalten, wie Gott das gedacht hat. Und am Ende sehen wir ein paar Blätter weiter in 1. Mose 6, wie Gott da sitzt und es heißt, als aber der Herr sah, dass der Mensch bös war und dass alles Dichten und Trachten des menschlichen Herzens nur böse war, da reute es ihn, dass er den Menschen gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Es bekümmerte Gott in seinem Herzen. Was war der Grund? Grund waren die Menschen. Wie gesagt, wir haben uns vergangenen Sonntag schon ein wenig darüber unterhalten. Wir haben ja sehr unterschiedliche Gottesbilder. Ein sehr bekanntes Gottesbild ist, Gott ist wie ein König. Ja, ein König, der die Geschäfte führt. So können wir uns Gott vorstellen, der diese Erde gemacht hat. Er ist derjenige, der das Zepter in der Hand hat. Oder Gott ist vielleicht wie ein Kriegsführer. Er hat Macht, er ist stark. Mancher, der stellt sich vielleicht auch Gott viel feiner vor, wie so eine vielleicht ganz unpersonale, große Intelligenz, die irgendwie über dem Ganzen schwebt und doch alle Fäden in seiner Hand hat. Das sind Bilder, die wir uns von Gott machen. Aber die Bibel beschreibt uns hier auf den ersten Blättern Gott wie einen Liebhaber, wie einer, der am Herzen blutet, weil das, was er am meisten liebt, die er am meisten liebt, sich nicht verhalten, wie er sich es vorgestellt hat. Heute ist das Thema Vertrauen. Liebe ist riskant, auch für Gott. Und obwohl wir alle um die Risiken wissen, die mit Liebe zusammenhängen, mit Vertrauen, haben wir ein sehr gutes Grundgespür dafür, dass wir ohne Liebe, ohne Vertrauen nicht leben können. Wir sind empfänglich. Jeder von uns ist empfänglich. Dort, wo man ihm Liebe vorenthält und dort, wo man ihm Liebe gibt. Darum die erste Frage, wie finden wir zur Liebe? Es gibt, glaube ich, keinen anderen Weg, als dass wir Liebe riskieren. Nämlich riskiere Vertrauen in Menschen. Liebe ist, wenn wir jemandem unser Herz schenken und riskieren, dass er uns das Herz zurückgibt, weil er es nicht will. Wenn ich da über den Hof bin, zu diesem Mädchen, wusste ich nicht, geht sie mit mir aus, geht sie nicht mit mir aus, stehst du jetzt gleich da und bist blamiert, oder was ist los? Da müssen wir was loslassen. Da müssen wir uns auf den Weg machen, auf einen Weg, wo vieles schief gehen kann und wo wir plötzlich dastehen, allein. Liebe bedeutet das Steuer loslassen. Abschied von dem Bemühen, den anderen zu lenken. Liebe und Kontrolle passen nicht zusammen. Ja, sie schließen sich aus. Liebe ist das Gegenteil von Manipulieren. Liebe ist Vertrauen in Menschen. Stell dir vor, du bist Gott. Vielleicht ein komischer Gedanke, dass wir uns vorstellen, wir sind Gott. Aber stellen wir uns das einmal vor. Wir sind Gott und du willst mit den Menschen einen ganz nahen Umgang. Wie würdest du das machen? Die Bibel sagt, Gott, und stellt uns Gott so vor, Gott ist einer, der ist unverbesserlich. Der kann mit seiner Idee, mit seiner fixen Idee, dass er den Menschen liebt, nicht aufhören. Und nachdem er hier da sitzt als einer, der auf der ganzen Linie Schiffbruch erlitten hat mit seiner Idee vom Menschen, kann er die Sache trotzdem nicht fahren lassen. Es heißt zwar, er ist hier geknickt, aber wenn wir dann ein paar Seiten weiter blättern, dann heißt es plötzlich, der Herr sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Obwohl er dann feststellt und so realistisch ist, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will sie hinfort nicht mehr schlagen, alles was da lebt, sondern solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sonne und Winter, Tag und Nacht. Also Gott ist unverbesserlich. Ein paar Seiten weiter, da geht er auf einen Menschen zu, auf den Abraham, und startet nochmal einen Versuch und möchte ihn herausholen. Und wie er den Abraham auf der sicheren Seite hat, da guckt er, dass er ein ganzes Volk bekommt, und dann führt er dieses Volk aus der Sklaverei in Ägypten heraus, und in der Wüste startet Gott noch einmal einen Versuch, so ähnlich wie im Paradies, wo er gesagt hat, dieser Baum, der ist nicht geschickt für euch, dass ihr davon esst. So macht er in der Wüste 10 Gebote und gibt sie diesem Volk, diese 10 Gebote. Und Gott möchte nicht, dass die Menschen nach diesen Geboten einfach funktionieren. Er möchte Nähe zu den Menschen. Er möchte Umgang mit den Menschen. Und dann wird berichtet, wie er also ihnen diese Gebote gibt. Da passiert Folgendes. Da gibt es Donner und Rauch und da zischt es wie in einer Suppenküche. Und als die Leute solche sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit Gott, wir wollen hören. Aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Also Gott macht den Versuch, auf die Menschen zuzugehen. Die Menschen weichen zurück, weil sie Gott nicht ertragen können. Also, nochmal zu der Frage, wenn du Gott wärst und wolltest auf die Menschen zugehen, wolltest ihre Nähe, wie kannst du das anstellen? Welchen Weg würdest du wählen, um als Gott den Menschen deine Liebe zu zeigen, ohne dass sie tot umfallen? Du müsstest dich aller äußeren Zeichen entledigen. All dessen entledigen, was irgendwie dich mächtig macht. Nur so funktioniert Liebe. Bei Liebe spielt keine Rolle, ob du Millionär bist, wenn du eine Frau beeindrucken möchtest. Weil in dem Moment, wo sie dich nur wegen des Geldes liebt, ist es ja keine Liebe. Nur wo Vertrauen die Beziehung bestimmt, ist Liebe da. Wärst du Gott, wolltest du als Schöpfer dem Menschen begegnen, müsstest du dich auf seine Ebene begeben, ihm begegnen als ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und das ist die Geschichte, die die Bibel erzählt, eben von diesen ersten Kapiteln bis zum Schluss, wie Gott seine fixe Idee nicht lassen konnte, dass er zum Menschen eine Beziehung haben möchte und 100.000 Möglichkeiten überlegt, wie er sich dem Menschen nähern kann. Wenn wir also fragen, wie wir Liebe finden, gilt auch für uns als erste Grundregel, riskiere, wie Gott, Vertrauen in Menschen. Das können wir da lernen. Das ist der Weg. Riskiere wie Gott Vertrauen zu Menschen. Und das ist vor allem die Geschichte von Jesus. In Jesus hat Gott gezeigt, wie er Vertrauen zu Menschen aufgebaut hat. Und das wäre so ein zweiter Schritt, den wir versuchen können zu gehen, dass wir sagen, ich mache mich verletzlich wie Jesus. Die Geschichte von Jesus ist die Geschichte, wie Gott uns seine Liebe zeigt. Lassen wir sie auf uns wirken, noch einmal. Wir kennen sie, aber dass wir uns diese Geschichte noch einmal vergegenwärtigen. Jesus ist geboren worden in zwielichtigen Verhältnissen. Ja, er ist auf die Welt gekommen. Es war eine Schwangerschaft, die einfach so passiert ist. Keiner hat damit gerechnet. Und dann musste man eine Lösung finden. Im Stall ist er geboren. Als er aufgewachsen ist, hat seine Familie das Gefühl gehabt, der ist verrückt. Sie haben sich von ihm distanziert. Seine erste Predigt in Nazareth hat schon dazu geführt, dass die Leute sich zusammen gehortet haben und überlegt haben, ob es nicht besser ist, man bringt ihn um. Jesus hat sich mit Ausgestoßenen identifiziert, mit einfachen Leuten, mit Ausländern, mit Kranken. Jesus wird von Reichen eingeladen und lässt sich von ihnen einladen, aber er hat auch Gemeinschaft mit armen, einfachen Leuten und fühlt sich in dieser Gemeinschaft wohl. Jesus hat Leute berührt mit ansteckenden Krankheiten. Jesus hat mit Leuten Umgang gehabt, die als moralisch nicht einwandfrei galten. Und Jesus hat sogar Tote angefasst. Das heißt, Jesus zeigte seine Liebe, indem er sich verletzlich machte, angreifbar. Jesu ganzes Leben hat sich immer wieder darum gedreht, wie er Macht und Einfluss ablegen kann, um durch seine Person, durch sein Handeln und Wirken Gottes Liebe für jeden durchscheinen zu lassen. Jesus sucht den Weg der Liebe, nicht der Macht. Er sucht einen Weg der Berührung, nicht der Distanz. Jesus sucht Vertrauen, nicht Kontrolle. Jetzt, wenn wir langsam in die Passionszeit gehen, dann haben wir die Szenen vor uns. Jesus hätte seinen Jüngerkreis kontrollieren können. Aber Jesus hat Vertrauen investiert und an die Leute geglaubt. Er kommt auf einem Esel, nicht hoch zu Ross. Er weint und ist traurig, nicht stolz. Das alles lässt Schlimmes ahnen. Konflikt mit Mächtigen, Konflikt zwischen Liebe und Macht. Die Evangelien, die Berichte über Jesus, stellen fest, Jesus gerät immer mehr in einen Konflikt mit den religiösen und politischen Führern, weil er ihre Macht bedroht. Es ist klar, dort, wo ich mich nicht vom Lob und Tadel der Mächtigen abhängig mache, bin ich für sie gefährlich. Sie haben mich nicht mehr unter Kontrolle. Genau das ist es, was die Liebe tut. Sie bedroht das Reich der Macht. Sie bedroht das Reich der Kontrolle. Sie bedroht all die Reiche, wo manipuliert wird. Am Ende macht man Jesus den Prozess, fordert ihn auf, ein Wunder zu tun, dass er beweist, dass er Recht hat mit seinem Reden von der Liebe. Aber Jesus bleibt den Beweis schuldig, weil er weiß, wenn ich diesen Beweis bringen würde, dann wäre kein Vertrauen mehr notwendig. Dann wäre es nicht mehr Liebe. Dann wird er geschlagen, dann wird er ausgepeitscht. Weil er sich nicht wehrt, wird Jesus verspottet. Am Ende kreuzigt man Jesus und am Kreuz sagt Jesus, ich habe Durst. Das muss man sich einmal vorstellen, was das bedeutet. Den Leuten, die ihn jetzt stundenlang massakriert haben und wo er genau weiß, die tun nichts, was gut für mich ist, zu denen sagt er, ich habe Durst. Er macht sich ganz und gar offen und bloß und verletzlich. Jesus betet dann ein bekanntes Gebet mit der quälenden Seele, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und später wird aus dem Überlegen des Ganzen ein anderes Gedicht, ein anderes Lied gemacht, das die Sache noch einmal überdenkt und wo es heißt, Jesus hat all das, was an ihm göttlich war, abgestreift und war bereit, mit jedem Menschen gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Für viele ist genau deswegen Jesus bis heute ein schwacher Typ. Deswegen, eben wegen dieser Geschichte, ist Jesus für viele eben kein Weg. Aber ich glaube, wir müssen unterscheiden, es gibt zweierlei Arten von Schwäche. Eines ist, da ist vielleicht jemand, der ist von seiner Art her sehr jähzornig. Er drangsaliert, was weiß ich, seine Geschäftskollegen oder seine Familie mit seinem Jähzorn, mit seinen Stimmungsschwankungen und verpestet die Atmosphäre. Er beherrscht, manipuliert, bestraft kleinlich. Das Ergebnis ist Chaos und Unsicherheit. Da ist viel Macht im Spiel und trotzdem weiß jeder 5 Meter gegen den Wind. Im Grunde genommen ist diese Stärke Schwäche. Das ist schwach. Im Gegensatz dazu können Menschen sehr schwach erscheinen, aber in Wahrheit sind sie ausgesprochen stark. Zum Beispiel verletzt dich jemand. Also im übertragenen Sinn, jemand mobbt dich oder jemand tut dich irgendwo bloßstellen. Und in dir, da ballt sich alles zusammen. Und du möchtest es ihm mit barer Münze zurückzahlen. Aber du kannst dich zurückhalten und beginnst für ihn morgens in deiner stillen Zeit zu beten. Du beginnst, ihn zu segnen. Du beginnst, in seinen Schuhen zu gehen und einfach mit aller Kraft, die du zusammen bekommen kannst, versuchst du diesen Menschen irgendwie anzunehmen. Dann bist du vielleicht in deiner Bürogemeinschaft rein äußerlich der Verlierer. Weil du hast eine auf die Mütze gekriegt, hast dich nicht gewehrt und jeder sagt, naja, der hat ja nichts drauf. Aber was du getan hast, war stark, nämlich zu lieben, zu vergeben, zu segnen. Es braucht eine Menge Stärke, dem anderen die andere Wange hinzuhalten und den Feind zu lieben und zu beten. Es gibt Schwachheit, die ist nicht schwach, weil sie einen tieferen Sinn, ein weiteres Ziel verfolgt. Wenn wir im Kapitel 6 des 1. Mosebuches Gott da sitzen sehen, wie er ein gebrochenes Herz hat über den Menschen, dann könnte vielleicht jemand sagen, das ist ein schwaches Gottesbild. Aber es ist Ausdruck von gewaltiger Stärke, weil schon nach kurzer Zeit münzt er das um in Segen für diesen Menschen und gibt den Versuch nicht auf, diesen Menschen doch noch für sich zu gewinnen. Und die ungeheure Kraft, die darin steckt, sehen wir an Leuten, bruchstückhaft, aber Leute, die sich auf Jesu Wirken besonnen haben, Gandhi oder Martin Luther King, wir sehen es doch, was da passieren kann, wie es wirklich im Kleinen, aber auch im Großen Dinge verändern kann. Stellen wir uns die Kreuzigung vor, als sie Jesus hingerichtet haben. Irgendwelche Soldaten, die in einem entlegenen Winkel des römischen Imperiums ihren Dienst gegen sehr geringen Sold tun mussten. Die mussten ihn schlagen, die mussten ihn martern, sie übten Macht über Jesus aus. Aber es war eine ausgehöhlte Macht, ohne jeden höheren wirklichen Sinn. Außer dass vielleicht ihr Herr, der Cäsar, noch eine größere Armee, noch mehr Geld, noch mehr Einfluss bekommen hat, indem sie hier diesen traurigen Job machen. Die Nägel, die Peitschenhiebe, der Spott, eigentlich alles sinnlos. Und dann wird erzählt, wie ein römischer Hauptmann, der dabei steht, plötzlich die beiden Wege erkennt, der sich durch Jesus zeigen lässt, Jesus ist Sieger als Opfer. Er merkt plötzlich, es gibt 2 Wege. Und er sagt, wahrlich, der ist Gottes Sohn gewesen. Die Frage war, wenn Gott uns liebt und uns seine Liebe zeigen will, wie müsste das aussehen? Der Hauptmann erkennt in Jesus, er ahnt in Jesus etwas von reiner, von vollkommener Liebe, die auch dann noch gilt, wenn alles rundum Bosheit ist. Nackt, verletzlich hängt Gott in Jesus am Kreuz und sagt: Was wirst du mit mir machen? Das ist Liebe. Und wenn du also fragst, wie Liebe entsteht, ist die zweite Antwort: Mach dich verletzlich wie Jesus. Mach dich verletzlich wie Jesus. Und ein drittes: Wage den Schritt zum Kreuz. Wag den Schritt zum Kreuz. Jeder, der schon einmal jemand die Hand gereicht hat, der einem dann das Herz gebrochen hat, weiß, wie Gott sich fühlt. Wenn du jemand deine Gefühle offenbart hast, auf Antwort gewartet hast, ohne Netz und doppelten Boden dich ausgeliefert hast, dann kam nichts, dann kam vielleicht Spott und komische Sachen, dann weißt du, wie Gott sich gefühlt hat. Wenn du dich je für einen anderen liebevoll eingesetzt hast und er dann mit Selbstsucht reagiert hat, dann weißt du, wie Gott sich gefühlt hat und wie er sich fühlt. Das Kreuz ist Gottes Weg, uns zu zeigen: Ich weiß, wie du dich fühlst, dort, wo dich jemand sehr enttäuscht hat. Wir neigen ja oft dazu, dort, wo wir Probleme haben in unserem Leben, wo es uns schlecht geht, dann zornig und bitter zu werden, auch im Blick auf den Glauben, und zu sagen: Naja, Gott weiß ja gar nicht, wie es uns geht, oder was ist das für ein komischer Gott, oder der ist doch so weit weg, er hat doch keine Ahnung von meinen Problemen. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott unsere Anklagen, unsere Argumente in solchen Situationen uns aus der Hand nehmen möchte und wo Gott sagen möchte: Ich weiß, wie es dir geht. Wir müssen uns das jetzt einmal kurz vorstellen. Ich weiß, das ist ein weiter Gedanke, dass wir uns vorstellen, es gibt einen Schöpfer dieses Universums, der hat uns gemacht, und den gehen wir ganz persönlich an. Vielleicht ist das eine Grundentscheidung, die du in deinem Leben treffen musst, dass du irgendwann einmal sagst: Jawohl, auf diese Grundannahme möchte ich bauen. Ich möchte glauben, dass es einen Gott gibt. Aber wenn du das glaubst, dann geh diesen Schritt weiter und glaube, dass dort, wo du dich schlecht fühlst, dort, wo andere dich enttäuscht haben, dass Gott weiß, wie es dir geht. Das Kreuz ist der Ort, wo wir erkennen, dass wir nicht allein sind. Was wir ja brauchen, sind nicht Leute, die, wenn es uns schlecht geht, kommen und sagen: So, jetzt nehme ich die ganze Sache in die Hand und dann weißt du, wie alles geht und dann funktioniert alles. Solche Leute brauchen wir ja nicht. Sondern wir brauchen Leute, die uns sagen: Ich weiß, wie es ist. Ich bin da für dich. Der Gott, der Jesus uns zeigt, ist kein ferner Gott, der von weitem die Hände reibt und sagt: Ich habe es euch ja gleich gesagt, wenn ihr so und so nicht macht, dann funktioniert es nicht. Sondern es ist der Gott, der ein Herz hat, der da sitzt, wie es uns auf den ersten Blättern der Bibel berichtet wird, der da sitzt und die Menschen nicht anklagt, sondern zuerst einfach traurig ist. Wie ein enttäuschter Liebhaber. Und der dann seine Hand ausstreckt und fragt: Willst du meine Male sehen? So wie es dir geht, so ging es mir schon oft. Das Kreuz ist der Ort, wo wir erkennen, dass wir nicht allein sind und wo es Kraft gibt, weiterzugehen. Kürzlich hat mir jemand erzählt, dass er in einem Hauskreis war, und da hat jemand eine Geschichte erzählt, und plötzlich hat er gemerkt: Das ist ja meine Geschichte, eine schwere Geschichte. Derjenige hat immer gedacht: Ich bin allein auf der Welt mit meiner schweren Geschichte. Und jetzt hat er plötzlich gemerkt: Es gibt ja auch andere Menschen, die so ein schweres Schicksal tragen mussten. Und das war für die Person etwas ganz Wertvolles. Das war für die Person eine Befreiung, weil sie gemerkt hat: Es gibt andere, die können mein Schicksal ein Stück verstehen. Und genauso kann Gott dein Schicksal verstehen. Gott ist noch weitergegangen. Gott hat geliebt, wo er zurückgestoßen worden ist. Er hat sich weiter riskiert, das zu tun. Das können wir nicht aus uns selber. Aber wir können es dort tun, wo wir von Gott die Kraft holen, der es uns vorgemacht hat. Am Kreuz finden wir den Gott, der weiß, wie das Leben ist. Und unsere Heilung beginnt, wenn wir am Kreuz Gottes Leiden in Jesus nachempfinden und erkennen, unsere Wunden, unsere Verletzungen, unsere Schmerzen trennen uns nicht von Gott, sondern sie verbinden uns mit Gott. Sie bringen uns mit Gott zusammen. In dieser Verbindung mit Gott, der uns gezeigt hat, was Leben ist, was Liebe ist, da liegt die Möglichkeit, dass wir auch nach einer Enttäuschung noch einmal das Risiko der Liebe eingehen und sagen, wir wagen es noch einmal. Ich möchte es noch einmal probieren. Wenn Gott dieses Risiko eingegangen hat, dieses ganze Buch hindurch, dann möchte auch ich noch einmal dieses Risiko eingehen. Die Gefahr ist ja, die große Gefahr ist ja, dass wir eine Mauer in unserem Herzen aufbauen, niemand mehr hereinlassen, uns abschotten, aber dann ist auch kein Raum mehr für Liebe und kein Raum mehr für Leben. Wirklich liebevolle Menschen, solche, die Liebe riskieren, solche Menschen werden verletzt. Das ist so. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und es sind ja, das ist auch noch ein Gedanke, es sind ja gerade die Menschen, die uns am nächsten sind, die uns am ärgsten verletzen. Ein ehemaliger Verlobter oder eine ehemalige Verlobte, vielleicht ein Partner, wichtige Geschäftspartner, einfach Menschen, mit denen du sehr intensiv zusammen bist oder warst. Das sind doch die Menschen, die uns am meisten ins Herz reinsehen, die uns am stärksten verletzen können. Selbst in einer gesunden Beziehung kann eine flapsige Bemerkung sehr viel Schaden anrichten. Je mehr wir uns mit jemandem vertraut machen, desto größer ist das Risiko, das wir eingehen. Es hat mal jemand gesagt, der deutlich machen wollte, was Gottes Liebe ist: am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben. Er wollte damit sagen, also am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben, er wollte damit sagen, da gibt es keine Treppchen, wo der eine höher steht, der andere weiter unten ist oder so. Die Liebe Gottes, die Vergebung, die er gibt, die gilt jedem Menschen gleich. Egal woher du kommst, egal was du mitgebracht hast, egal wie verkorkst dein Leben ist, das Kreuz ist ein Ort, wo Gott auf dich blickt und dich annimmt und dir vergibt und sagt, ich möchte heute dir ein neues Blatt aufschlagen. Apostel Paulus drückt das einmal ganz wunderbar aus. Das ist eine, für mich eine ganz wichtige Stelle, wo er sagt, deine ganzen Schulden, dein ganzer Schuldbrief, der gegen dich existiert, und manche haben ja im Kopf oder in ihrem Herzen oder irgendwo in ihrem Lebensgebäude einen Raum, wo dieses ganze Schuldverzeichnis ist, vor diesem Raum haben sie Angst, aber irgendwann kommt er immer wieder einmal hoch und wird geöffnet. Der Apostel Paulus sagt, all diese Schuld ist ans Kreuz geheftet und hat keine Wirkung mehr, weil du begreifen darfst, der Gott, der das Universum gemacht hat, der dich gemacht hat, der wird dir immer und immer wieder ein neues Blatt aufschlagen wollen. Das ist ein ganz wunderbarer Gedanke. Und darum möchte ich euch einladen, dass ihr an dieses Kreuz kommt und da eure Schuld abladet und sagt, ich möchte ein neues Leben beginnen. Am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben. Das kann auch bedeuten, der Boden ist eben zwischen uns und Gott. Kann das auch bedeuten.
Im Blick auf die Liebe hat Gott geplant, nach denselben Regeln zu spielen wie wir. Gott ist allmächtig und deswegen ist Gott Gott. Aber Gott kann in diesem Punkt nicht alles. Er kann nicht dafür sorgen, dass wir ihn und andere lieben, sondern Gott hat das in seiner großen Art an uns weitergegeben. Sonst wäre es keine Liebe. Liebe zu Gott und zueinander ist deine Entscheidung. Das ist der Adel von uns Menschen, dass wir uns dafür entscheiden können. Liebe ist eine riskante Sache, auch für Gott. Und sie beginnt immer mit Vertrauen. Liebe ist ein bisschen wie bei einem Jungen, der sich mit einem Mädchen verabreden möchte, über den Hof geht zu dem Mädchen und dann wartet, was passiert. Ich möchte mit uns beten. Barmherziger und treuer Gott, du Schöpfer dieses Universums, es ist für uns in unseren kleinen Köpfen oft gar nicht richtig vorstellbar, dass du als die Kraft, die uns gemacht hast, uns liebt, uns nachgeht, einen Plan mit uns hat und diesen Plan auch nicht aufgibt, wo wir uns vielleicht schon x-mal gegen dich entschieden haben. Ich möchte dir dafür ganz herzlich danken, für diese wunderbare Vision. Ich möchte dir danken für deinen Sohn Jesus Christus, der uns davon so eine klare Vorstellung gegeben hat. Danke für dein Wort. Danke für die Vorstellung der Liebe. Danke, dass wir dafür empfänglich sind, dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Herr Jesus, hier sind vielleicht Einzelne, die gerade in letzter Zeit einen Zerbruch erlebt haben, wo Dinge kaputt gegangen sind in Beziehungen und die vielleicht an dem Punkt stehen, wo sie überlegen, ihr Herz hart werden zu lassen, damit sie keine Verletzungen mehr erleben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen in dieser Passionszeit begegnest, als der, der sich selber verletzlich gemacht hat, und er einen Weg hat, heraus aus diesen Verletzungen, der einen Weg hat, wie wir trotz dieser Verletzungen mit dem Leben fertig werden können. Möchte ich bitten, dass du ihnen Mut gibst, an dich zu glauben. Herr, hier sind vielleicht auch Leute, die unter der Lieblosigkeit anderer leiden. Gib du ihnen den Mut, das auszuhalten, trotzdem Vertrauen zu wagen, die andere Wange hinzuhalten und nicht zu verzweifeln. Und schenk du ihnen Menschen, die ihnen darin begegnen, die sie ermutigen, die ihnen den Becher Wasser geben, die sie brauchen, den sie brauchen. Herr, manchen fällt Liebe schwer, weil Liebe bedeutet Vertrauen. Weil wir deswegen die Kontrolle aus der Hand geben müssen, weil wir Dinge loslassen müssen, die uns sehr wichtig sind, weil plötzlich Dinge anders gehen können, als wir es uns vorstellen. Und trotzdem ahnen wir alle, dass das die Basis ist für welche wirklich tragende Beziehungen. Herr, wo wir das spüren, dass du uns an dem Punkt etwas sagen möchtest, da schenk uns Offenheit und Bereitschaft zur Umkehr. Lieber Vater im Himmel, wir merken, dass dort, wo Liebe und Vertrauen in unserem Herzen, in unseren Beziehungen wachsen soll, wir das nicht aus eigener Kraft können. Möchte ich bitten um deinen Heiligen Geist. Erhöre uns, wenn wir jetzt in der Stille zu dir kommen, wenn wir diese Dinge vor dir ausbreiten und wenn wir möchten, dass du uns mit deiner heilenden und zurechtbringenden Hand berührst. Vater im Himmel, wenn wir jetzt miteinander beten, dann wollen wir rechnen, dass du tust, was du verheißen hast. Erhöre uns. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.